Kleiner Hinweis für alle, die länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon. Dieses Lexikon stellt 26 Langlebigkeits-Supplements für die tägliche Biohacking-Routine vor. Kurz, knackig und wissenschaftlich fundiert. Also jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Andreas und mir und am Ende dranbleiben für ein ordentliches Stück Longevity-Wissen.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir sind am Ende von Staffel, was weiß ich, 17, 18, 19, 20, keine Ahnung. Ich habe, es übersteigt meine Zählfähigkeiten, auf jeden Fall super. Ende der Staffel heißt immer Q&A.
Genau, also ich habe irgendwie, ich vermute, es gibt einen Grund, dass wir 10 Finger und 10 Zehen haben.
Genau.
Insofern ist es mehr als das, was...
Ich müsste beide benutzen mittlerweile und dann verliere ich den Überblick.
Wobei das eine total schöne Haltung, dieses Happy Baby ist tatsächlich eine der besten Positionen, die man körperlich einnehmen kann, um das vegetative Nervensystem zu entspannen und so ein bisschen auf dem Rücken zu liegen, alle Viere nach oben gestreckt.
Das ist so eine Yoga-Pose, gell?
Happy Baby ist super. Ich habe Yoga nie verstanden, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich mir auf den Rücken legen durfte und alle Viere von mir strecken.
Super. Haben wir schon was mitgenommen vor der ersten Frage?
Genau, wir könnten jetzt noch über Kafka und den Käfer sprechen, aber das tun wir jetzt nicht. Wir fangen lieber
mit dem Aufwachen in der Früh. Wir beginnen mit der Sabine. Ich lasse bei allen weg die freundlichen Worte, die uns freuen. Großes Lob, große Freude, Lob für unseren Humor und so weiter und so weiter. Die Leute freuen sich immer schon auf den Dienstag und das freut natürlich uns sehr. Die Sabine wird seit 8 Jahren behandelt mit Biologika namens Entyvio gegen ihre Colitis ulcerosa und sie wird erfolgreich behandelt. Sie hat seitdem keine Schübe mehr, allerdings jährlicher Bluttest, immer wieder Mängel bei Magnesium, Zink und Vitamin C, obwohl sie diese schon in sehr hohen Mengen zu sich nimmt. Haben wir da einen Tipp? Also ich würde es vielleicht ein bisschen großzügiger angehen, wenn man Medikamente nimmt und die Medikamente dann Nährstoffe fressen. Was machen wir denn da?
Mal tatsächlich zwei Möglichkeiten, entweder wirklich höher dosieren und das Ganze halt wirklich mal hochtitrieren, was Möglichkeit 1 wäre. Punkt 2, bei den beiden Medikamenten denke ich automatisch an Zink, weil das die Aufnahmefähigkeit, an Magnesium, weil das die Aufnahmefähigkeit von Zink nochmal erhöhen würde. Das heißt, da würde ich einfach mal mit dem Magnesium-7-Salz noch arbeiten und schauen, ob das allein nicht den Zaubertrick macht. Ansonsten zeitlicher Abstand zu Medikamenten ist natürlich auch immer eine relativ relevante Geschichte. Und last but not least, vielleicht auch einfach ab und zu mal infundieren.
Okay. Nächste Frage vom Damian. Es beginnt ja jetzt ein bisschen die dunklere Jahreszeit und ein Thema, das wir jetzt dann haben, ist in der Früh genug Blaulicht zu bekommen. Er sagt, er ist mit der günstigen Blaulicht-Tageslicht-Variante von Amazon nicht so wirklich zufrieden. Ich habe ihm schon geantwortet, naja, Damian, sogar der Herr Huberman nimmt ein einfaches Influencer-Ringlicht. Da würde man wahrscheinlich sonst mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn wir da jetzt wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, oder?
Absolut, also es gibt tatsächlich diese speziellen Blaulichtbestrahlungsgeräte, die für die Haut verwendet werden bei Leuten mit starker Akne. Das sind Medizinprodukte, da kann er gerne auch 18.000 Euro ausgeben, also ist kein Problem, geht. Ich persönlich habe halt 1 bis 2 von diesen Ringlampen im Einsatz. Das ist ja auch der Grund, warum ich so wahnsinnig strahle, wenn man hier das Video sieht und das Ganze so gleichmäßig tue, weil ich einfach das glückliche Situation habe, dass meine Tageslichtlampe auch meine Podcastlampe ist.
Mhm. Dann, deswegen nehmen wir auch immer am Vormittag auf, weil wenn wir deinen zirkadianen Rhythmus zerstören, das wäre natürlich ganz böse.
Du ahnst nicht, wie gut ich schlafe. Nicht.
Also du könntest mit Blaulichtlampe und Rotlichtbrille könntest du dann natürlich
genau so
ein Gleichgewicht des Schreckens erzeugen.
Genau, und dann packen wir noch einen Timestamp dazu und sagen, es ist jetzt 8.30 Uhr morgens, und dann denken sich alle, jetzt hat der Breitfeld komplett die Kontrolle über sein Leben verloren.
Dann wäre es bitter. Aber das wird Gott sei Dank nicht passieren. Der Lorenz, eigentlich keine Frage, sondern mehr ein Hinweis. Der Lorenz ist Data Analyst und ist vom Thema Datenschutz sehr beseelt. Und er sagt, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, dass diese DNA- oder auch Mikrobiom-Analysen, die wir da machen, ja im Prinzip ein zweiter unveränderbarer Fingerabdruck sind. Und er rät also dazu, sich Gedanken darüber zu machen, auf welchem Kontinent bzw. in welchem Land diese Analysen gespeichert werden. Du bist da ein bisschen entspannter als ich. Ich kann ihm da durchaus folgen.
Ja, genau. Also keine Ahnung. Ich habe einen Bankaccount auf den Cayman Islands. Ich habe irgendwie drei Identitäten und mein zweiter Vorname ist Jason Byrne. Das heißt, in dem Fall ist das sowieso alles schwierig. Nein, ist alles korrekt, ist alles richtig. Ist allerdings tatsächlich so. Ich glaube, wir sind als Menschen eh schon so gläsern, und wenn uns Böses wollen, oder auch wenn unsere Regierungen Böses wollen würden, so klug können wir uns gar nicht anstellen, dass sie uns nicht sowieso schon zweimal am Wickel haben. Also ich bin da total entspannt. Ansonsten, was soll ich machen? Als die DNA-Analysen angefangen haben, konntest du sie nur in Amerika machen lassen. Ich glaube, ein anderer Anbieter aus Deutschland, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, die Labore in Südamerika. Das heißt, ich vermute tatsächlich, meine DNA-Informationen sind schon auf allen Kontinenten. Also das Einzige, wo ich glaube, nie was gemacht habe, ist in China. Und vielleicht ist es auch gut so.
Das müssen wir nachholen. China fehlt dann noch. Die ganze Welt kennt Breitfeld. Der Peter, einer von vielen, die uns zur Erdungsfolge geschrieben haben. Der Peter hat gefragt, ob es ein Problem ist, wenn er nach dem Krafttraining erdet, beziehungsweise in der ersten Nacht nach dem Krafttraining geerdet schläft. Ich glaube, die Antwort lautet nein.
Ich glaube, du hast recht.
Sollen wir noch was dazu sagen, oder sollen wir einfach nur sagen, es ist einfach, dieser antioxidative Effekt ist nicht so stark, dass das Muskelwachstum unterbrochen wird, und außerdem wird er ja nicht direkt von der Hantel ins Bett fallen.
Nein, und nochmal, wir haben ja tatsächlich auch diese Versuche mit Ausdauersportlern, die geerdet Sport gemacht haben, also die Entzündungsreaktion bzw. die Entzündungssuppression durchs Erden ist jetzt nicht so relevant, dass da irgendwas verloren gehen würde.
Sehr gut. Der Mike hat eine sehr kluge Frage, weil wir immer reden von natürlichen Gewässern, in denen man schwimmen soll, um seine Erdung voranzutreiben. Mhm. Er ist seit 30 Jahren Schwimmmeister, ein Beruf, um den ich ihn eigentlich beneide, weil ich bin nur privatnah am Wasser gebaut.
Ich sehe dich gerade mit so einer roten Boje auf dem Arm, so Baywatch-artig durch den Garten laufen, ja.
Genau. Okay, Baywatch ist ein, finde ich gut. Und Pamela Anderson ist frisch verliebt.
Ja, und seit sie sich nicht mehr schminkt, ich finde die Frau wirklich im Alter großartig. Es ist echt erstaunlich. Ja. Egal, weitermachen.
Ja, also ich könnte mit Pamela Anderson so ein Senioren-Baywatch machen. Der Schauspieler, Liam Neeson heißt der.
Ja.
Liam Neeson.
Da wird sich die Pam bestimmt freuen.
Ja. So Neeson. Der Mike, der Schwimmmeister, der Mann mit dem Traumberuf, fragt, ob nicht der Elektronenaustausch eigentlich auch beim geerdeten Schwimmbecken stattfindet und nicht nur im natürlichen Gewässer. Und der Mike hat vollkommen recht, glaube ich.
Ja, natürlich beim geerdeten Schwimmbecken schon, aber es gibt halt auch viele nicht geerdete Schwimmbecken. Also ja.
Also in Hallenbädern zum Beispiel oder so. Aber wenn er sagt, das ist im Stahl drinnen und das ist geerdet, naja, dann...
Ja, dann ist eh alles fein.
Ja, danke,
glaube,
Mike.
Ich glaube, man unterschied da seinerzeit eher so Sachen wie Whirlpools, Babyplanschbecken.
Also Babyplanschbecken, die aus aufblasbarem Plastik sind, die nicht. Aber Mike, danke, sehr guter Hinweis. Die Lisi hat ein bisschen ein ernsthafteres Thema, und zwar ihren Sohn mit einem Erschöpfungssyndrom, einer Belastungsintoleranz, seit Ende 24 ausgelöst, eventuell durch Epstein-Barr oder Corona. Haben wir irgendwelche Erfahrungswerte oder irgendwelche Supplements, Vitamine, die gerade beim Thema Erschöpfungssyndrom Belastungsintoleranz, wenn da ein Virus eine Rolle spielt, irgendwie hilfreich hineinkommen können. Sohn übrigens 13 Jahre, habe ich noch nicht gesagt.
Würde, also wie gesagt, bei Kindern und Jugendlichen bin ich tatsächlich immer ganz fürchterlich vorsichtig. Ich habe da neulich auch mal mit einem Kinderarzt drüber gesprochen, der Biohacking begeistert ist, der da auch ganz fürchterlich vorsichtig ist, weil es einfach nochmal was anderes ist. Ich würde tatsächlich einfach mal schauen, Verweis auf die NAD-Plus-Folge, ob man eventuell mit einer NAD-Vorstufe irgendwas arbeiten kann. Wenn es ein Virus wäre, könnte man hoffen, dass ein bisschen die antivirale Wirkung von NAD bzw. den Vorstufen bzw. dann NAD was tut, Energiestoffwechsel wird es auch geben. Ansonsten ist das, glaube ich, ein ganz klassischer Fall für einen cool ausgebildeten, funktionellen Mediziner, der das dann entsprechend abgleichen kann. Ich finde es ehrlicherweise schon diese ambivalente Doppeldiagnose, entweder ist es Long-Covid oder EBV. Ich meine, es gibt für EBV relativ vernünftige Diagnostik, das kann man jetzt schon wissen. Da würde ich erstmal den Arzt dazwischen schalten.
Apropos funktioneller Mediziner, als hättest du es beabsichtigt. Der Dr. Med Christian hat uns geschrieben, weil wir ja immer wieder gefragt werden, wer denn so eine Liste hat von funktionellen Medizinern und wen wir denn da empfehlen können und so weiter und so weiter und so weiter. Er schreibt, dass er gemeinsam mit seiner Frau eine Praxis in Jena hat und er wurde von der EGEM ausgebildet, der Europäischen Gesellschaft für Europäischen Gesellschaft für funktionelle Medizin. Dann gibt es noch das IFMS, das Institut für funktionierende Medizin und auch die Seite von Dr. Nails, wo ja auch Ärzte und Ärztinnen genannt werden, die Lithium im Off-Label-Use verschreiben, die demgemäß wahrscheinlich auch relativ weltoffen und ganzheitlich denken. Dann gibt's ja noch M3.
Bitte, ja.
Von Christian
und
Burkhardt.
Lithium können wir uns auch total entspannen. Die Jungs von Molecular haben mir gerade ein Paket geschickt. Ich habe es aufgemacht. Und weißt du, was drin war?
Lithium?
Lithium in flüssiger Form.
Echt?
Und das ist natürlich jetzt auch wieder keine Nahrungsmittelergänzung, sondern einfach nur eine, ja, Laborchemikalie, die man da beziehen kann, aber damit ist das Thema Gott sei Dank endgültig erledigt.
Das ist cool. Aha, das finde ich super. Für die anderen, die sich mit Lithium auf Anführungszeichen natürlichem Anführungszeichen Zuweg versorgen wollen, es gibt ja die verschiedenen Mineralwässer. In Österreich gibt es das Thalheimer Wasser. In Deutschland gibt es die Hirschquelle. Ich danke sehr dem Hörer Michael, der nachgefragt hat, ob man denn die Hirschquelle auch nehmen könnte. Die Antwort lautet ja.
Zu dem Thema ganz wichtig, immer oberhalb der Stelle, wo die Hirsche ins Wasser pinkeln, das Wasser nehmen, dann ist die Qualität höher.
Richtig.
So.
Richtig. So, die Sandra ist erst kürzlich auf unseren Podcast aufmerksam geworden und hört momentan eine Folge nach der anderen nach auf Spotify. Das ist mittlerweile, glaube ich, tatsächlich schon eine halbe Lebensaufgabe.
Also hallo Sandra.
Ja, hallo Sandra. Willkommen. Wenn du schon so weit bist beim Nachhören, dann herzlich willkommen. Sie fragt nach wegen Kollagen. Was wir denn da empfehlen für ein Produkt? Es gibt das von Treat, sagt sie, und auch von, das wir einmal in einer Folge erwähnt hatten. Ich kann mich daran erinnern. Was ist denn jetzt so die aktuelle Kollagenempfehlung, die wir abgeben?
Biogena hat inzwischen 3 oder 4 unterschiedliche Derivate, je nachdem, was man machen möchte, teilweise aus Fisch, teilweise nicht aus Fisch. Und wir haben, glaube ich, irgendwo in unserer letzten Kollagenfolge da auch irgendwie so ein Kauf alle Biogena-Kollagene besonders günstig Link mit eingebaut. Ich würde da wirklich ganz dringend dazu empfehlen, das scheint jetzt das spezifischste Produkt zu sein, egal ob es um Beauty oder Gelenke oder sonst was geht. Ich bin da nochmal eingetaucht, also ich würde ganz fix dahin deuten.
Sehr gut. Gut. Dann Microdosing. Der Johannes. Ihr sprecht ja in Folge 180 über Microdosing. Das Thema interessiert mich schon lange. Trotzdem habe ich es noch nie getestet, da ich mir immer zu unsicher war, ob die Anbieter seriös sind.
Ist auch jetzt zu spät. Ich habe gerade eine Mail vom Chemical Collective bekommen. Also zumindest in Deutschland ist zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wurde, das Spiel zwischen Hase und Igel endgültig zu Ende. Das heißt, die deutsche Bundesregierung hat jetzt eine Formulierung gefunden, die nicht mehr einzelne LSD-Derivate als illegal erklärt, sondern alles. Das heißt, wenn sich jetzt die Chemiker von Chemical Collective nichts Spezielles einfallen lassen, dann werden wir in Deutschland keine PL oder was auch immer LSDs mehr legal kaufen können. Das heißt, das Thema ist erstmal passé. Wie es in Österreich ausschaut, weiß ich nicht. Das entzieht sich jetzt tatsächlich meinen juristischen Seiteninteressen. Aber in Deutschland ist es definitiv so, dass das Thema Microdosing nicht mehr ohne einen potenziellen Aspekt der Illegalität durchzuführen sein dürfte.
Du sprichst jetzt nur von LSD oder sprichst du da jetzt auch von Psilocybin zum Beispiel?
Nee, ich glaub tatsächlich bei den Pilzen, da gab es, glaube ich, nie eine Gesetzeslücke. Ich glaube, die waren nie legal.
Ach so, die sind zufällig aus den Niederlanden bei mir hereingeflattert.
Da ist es tatsächlich so, es gibt diesen wilden Ansatz von einem Anbieter, die seinerzeit gesagt haben, dadurch, dass sie nur die Pilztrüffeln verkaufen und nicht irgendwas anderes, wäre es weniger problematisch. Die Marke habe ich inzwischen vergessen. Ich fand die Idee echt toll. Die haben da auch irgendwie einen deutschen Bundesadler auf ihrer Webseite mit irgendeinem Informationsschriftstück dazu. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht juristikabel.
Okay. Na, das war dann. Mich haben die Pilze dann nur über Sporenflug erreicht.
Na du, ganz ehrlich, also es geht jetzt hier nicht darum, dass wir das Ganze nicht grundsätzlich gut finden. Es geht nicht darum, dass ein Microdosing, Schwerpunkt ist auf Microdosing, in einer Vielzahl von Fällen eine total tolle Idee wäre. Ich glaube, da muss ich nicht mit meiner Meinung hinterm Berg halten. Allerdings ist es halt einfach so, wenn sich da keine Möglichkeiten darstellen, die irgendwie noch so in der gesetzlichen Grauzone ist, dann macht man das halt oder macht es nicht, aber da redet man immer drüber.
Okay.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Aachenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Aachenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.
Gut. Der nächste Doktor. Privatdozent Doktor, auch Christian. Ich glaube, der vorhin hat auch Christian geheißen. Ich finde das immer am allersupersten, wenn Ärztinnen und Ärzte offen sind für unsere Gedanken. Müssen sie ja nicht immer teilen. Fragt, was sind die optimalen Trainingsformen? Er bezieht sich auf unsere Folge mit dem Muskelaufbau. Wiederholung, Sätze, Split-Training. Und was ist der optimale Zeitabstand zwischen den Sätzen? Hier geistern, sagt er. Ja, Studien herum mit 3 Minuten versus 2 Minuten und so weiter. Danke euch, macht weiter so.
Jo, schwierig. Wir haben uns nicht genau darüber unterhalten, was wir haben wollen, ob wir jetzt Schaufenstermuskeln haben wollen, also in erster Linie Hypertrophie, oder ob wir einfach nur Kraftmuskeln haben wollen, also eigentlich eher Muskelfaserdensität, Dichte. Das wäre tatsächlich ein bisschen ein Unterschied. Für alle, denen es jetzt nicht ganz so wichtig ist, ob sie nur aussehen wie Superman oder auch so viel heben können, würde ich einfach ganz klassisch irgendwie in diesem mediokeren Bereich zwischen 8 und 12 Wiederholungen bleiben. Allerdings halt so, dass dann auch bei der entsprechend letzten Wiederholung tatsächlich ein Maß der Erschöpfung erreicht ist, dass es schwer wäre, weitere Wiederholungen durchzuführen. Also nicht aus Langeweile, sondern aus Muskelerschöpfung. Grundsätzlich ist es natürlich so, auch da durch Erfindungen wie eChim und hast du nicht gesehen, ist es halt tatsächlich so, wenn wir jetzt Mensch gegen Maschine trainieren, sind halt einfach andere Sachen möglich. Vitruvian verkauft ja offensichtlich aktuell keine Plattformen, aber sie machen irgendwelche Software-Updates. Und da gibt's jetzt auch so einen neuen Modus. Da krepiere ich auf der Hälfte der Anzahl an Wiederholungen, die ich geplant habe, ohne zu verstehen, warum. Aber es fühlt sich großartig an. Also es ist, ich kann's dir wirklich nicht sagen. Das ist ja ziemlich albern. Das sieht ja aus wie so eine Stepper-Plattform, wo links und rechts Kabelzüge rauskommen und unten ist halt so eine Seilzugwinde drin, die irgendwas mit einer App-Steuerung macht. Also eigentlich echt ganz schön überschaubar. Aber da gibt's jetzt so einen neuen Beta-Modus und ich habe den irgendwie vorgestern ausprobiert und habe irgendwie mit meinen Kniebeugen angefangen, wie ich es halt so gerne am Anfang des Krafttrainings tue, weil tatsächlich große Muskeln zuerst ansteuern ist tatsächlich auch eine Frage, die wichtig ist. Split-Training, einen Tag drücken, einen Tag ziehen, ist das, was ich mache, danach einen Tag Pause, danach wiederhole ich das Ganze wieder. Aber jedenfalls, das Ding hat mich so zerstört, dass ich anstelle der angeplanten 12 Wiederholungen nach 6 kollabierend einfach gesagt habe, okay, Ende Gelände, habe ich aber jetzt auch angenommen. Das heißt, ich werde da jetzt einfach mal eher auf Maximalkraft trainieren, solange ich dieses System nicht dazu bekomme, dass ich es klein kriege, ist auch toll. Also man darf sich auch mal überraschen lassen. Heißt schnell gesagte Antwort, Split-Training würde ich nicht nach Ober- und Unterkörper trennen, sondern einen Tag drücken, einen Tag ziehen. Pause bin ich irgendwo zwischen 2 und 3 Minuten. Genau genommen bin ich bei 2:30 im Bestfall, weil das ist die Zeit, die der Vitus, also sprich der Handkühler, den ich bei mir rumstehen habe, braucht, um einen Satz Kühlung an den Händen durchzuführen. Wenn ich das mache und das konstant durchziehe, ist das Training wirklich am effizientesten, am besten und auch am meisten getaktet. Ganz wichtig ist halt für mich auch, wenn ich die Hände im Vitus habe, schaue ich in der Zeit nicht auf meine Mails, schaue ich nicht auf Social Media und dann wird auch aus der 3-minütigen Pause keine 30-minütige. Mhm.
Für meinen Baywatch-Körper mit Pamela Anderson empfiehlst du insbesondere was?
Ja, da würde ich tatsächlich so irgendwie 10 bis 12 Wiederholungen, Split-Training und Liposektion.
Gut. Was ist Liposektion? Fettabsaugung.
Liposuktion, genau, das meinte ich.
Okay, das ist es.
Also nicht für dich, sondern für Pam.
Nein.
Die kennt das ja eh schon.
Nein, die ist wirklich entzückend, muss ich sagen. So, der Tobias. Der Tobias lenkt uns jetzt von der Pam ab und von meiner Bademeisterkarriere. Nein, er sagt, er erinnert uns daran, dass wir den Leuten versprochen haben, dass wir im Newsletter einen Text schicken, wie man sich seinen Hausarzt und seine Hausärztin aussucht. Er hat vollkommen recht. Mhm. Wir haben dann noch nicht rausgeschickt, weil wir nämlich auf Sie da draußen noch warten, dass Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Sie sind schuld. Tobias, es tut mir leid, wir können nichts dafür. Die Dame und der Herr, die uns jetzt zuhören und sich noch nicht für den Newsletter angemeldet haben, auf die warten wir noch.
Genau, es ist nämlich tatsächlich so, schuld sind immer die anderen, das ist ganz wichtig. Und die anderen sind die, die sich noch nicht angemeldet haben.
Ja.
Ich glaube, wir sind sowieso schon relativ ordentlich, aber stoßt gerne noch dazu. Und dann
wir machen das, ist in der schwarzen Pädagogik ein überaus probates Mittel, immer einzelne Menschen dafür schuldig zu erklären, dass es den anderen nicht so gut geht.
Genau, weil der Stefan jetzt gequatscht hat, müssen wir jetzt diese Ex schreiben. Genau, es ist genau, super.
Genau, und ich das erinnert mich, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, in der es noch durchaus üblich war, dass die Ohrfeige ein Erziehungsmittel war und die Ohrfeige wurde meistens mit dem Satz begleitet, mir tut sie mehr weh als dir.
Ja, andere Klassiker wären in dem Fall vor allem im bayerischen Raum das Scheitelknien gewesen, also sprich, auch gern genommen. Und weil wir es gerade schon damit haben, auch schön ist, was man so aus den alten Zeiten der Wehrpflichtigen kannte, wo quasi das Essen dann beendet wurde, wenn einer in der Kantine einen Satz gesagt hat, weil er während der Mahlzeitsaufnahme nicht gesprochen werden sollte. Und idealerweise kamst du gerade an den Tisch, als der Erste was gesagt hat. Dementsprechend.
Gut. Danach gut, hat jetzt die haben gute, jetzt wenige gefragt, aber wir haben es gerne
die beantwortet. Gute alte Zeit, hat er gesagt, der Kaiser Friedrich. So.
Genau. Gut. Das war jetzt ein ganz kleiner Exkurs ins Mittelalter der Pädagogik. Wir bleiben beim Tobias, weil er hat nicht nur uns zu Recht darauf hingewiesen, dass wir nachlässig sind, sondern er hat auch noch gesagt, er hat eine Lebensmittelvergiftung erwischt, weil er eine verfaulte Avocado nicht wegschmeißen wollte. Er hat sie biologisch entsorgt. Und jetzt hat er irgendwie Lebensmittelvergiftung und Magen-Darm-Beschwerden. Und was macht ein Biohacker, fragt er, wenn er irgendwie eine Lebensmittelvergiftung erwischt hat? Gibt's irgendwelche Hacks, die dir einfallen?
Nö, also tatsächlich Fasten, also das ist tatsächlich immer so, wenn man was Schlechtes erwischt hat, ist es eine wahnsinnig gute Idee, nichts anderes nachzuschieben, dass der Körper den Entgiftungsvorgang abschließen kann. Eventuell würde ich sogar, wenn es die Avocado aus eigener Kraft noch nicht geschafft hat, mit einem Magnesiumcitrat oder sowas da noch ein bisschen nachschieben, um wirklich zu schauen, dass wir wirklich alles losbekommen.
Da kann man ja diese ganz argen Formen, Magnesiumoxid, glaube ich, kann man da nehmen. Dann geht's richtig los.
Okay, dann, also mir
hätte Sulfat. Magnesiumsulfat.
Also, ja. Rate immer nur zu Citrat, das reicht eigentlich auch schon aus, aber okay, Sulfat-Oxid-Citrat-Mischung ist dann wahrscheinlich das, was Glaubersalz 2.0 darstellt, das wäre eine tolle Idee. Klar, natürlich Elektrolyte von Anfang an, also gern Wasser mit Kochsalz oder hochwertigem Steinsalz natürlich, mehr Salz nicht wegen Mikroplastik, wissen wir eh. Also das wäre noch eine Geschichte. Und wenn es denn so gar nicht gut werden möchte, das Zeug, was die einen gern haben und die anderen wenig so normal halt davon halten, also Bentonit, Zellulit, vielleicht, wenn man noch eine Spirulina hat, das keine Schwermetalle enthält, irgendwie das ganze Zeug, was saugt, könnte man natürlich auch noch einsetzen, aber ich persönlich bin eher ein großer Fan von rein damit und raus mit ihnen.
Gut. So, wir eröffnen jetzt das Kapitel Peptide. Die Menschen sind vollkommen peptidbegeistert. Ich lese jetzt da repräsentativ für viele Fragen, die uns erreicht haben, drei vor. Die Nina hat sich den Peptid-Calc runtergeladen, den wir empfohlen haben, aber er schließt sich ja nicht ganz. Sie injiziert momentan subkutan mit einem Peptid-Pen. Wenn ich jetzt eine Vial statt einem Pen kaufen würde, zum Beispiel bei dem Institut, das ihr verlinkt habt, wie berechnet sie denn da die Dosis? Er fragt nach Wasser in der App, das NAD kommt flüssig oder als Pulver und man muss das mit Wasser hinzufügen und so weiter. Das sind schon sehr, sehr insiderige Fragen.
Also ganz kurz, diese NAD-Pens bitte, kann man kaufen, würde ich jetzt ehrlicherweise. Weiß ich nicht so genau. Das flüssige NAD hat tatsächlich ganz schön Probleme mit dem Kühlzyklus. Da ist ganz schön viel Zeug unterwegs, was relativ viel Geld kostet dafür, dass es wenig kann. Allerdings ist jetzt auch NAD natürlich kein Peptid. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen mit der Frage überfordert. Also grundsätzlich ist es so, wenn du es im Pen hast, dann musst du dich halt mit den Dosierungen vom Hersteller rumschlagen. Wenn du jetzt NAD plus rekonstituieren würdest, dann kann man das alles rechnen. Aber ich kriege jetzt ehrlicherweise die Frage und die Antwort nicht ganz zusammen. Dann müsstest du dich bitte nochmal melden.
Gut. So, der Daniel. Ich glaube, der Daniel richtet seine Frage jetzt eher an unseren Hamster. Alle, die Folgen gehört haben, wissen, welche große Bedeutung der Hamster hat im Zusammenhang mit Peptiden. Der Daniel fragt unter anderem, da das Peptid in Deutschland nach seinem Wissen nicht offiziell zugelassen ist, er redet von Thymosin Alpha 1, ist er unsicher, wie die rechtliche Lage denn der ist bei der Einfuhr aus den Niederlanden. Ist eine private Bestellung für den Eigenbedarf in Deutschland grundsätzlich möglich oder rechtlich problematisch? Ich sag mal, solange es nur für einen Hamster ist,
Es ist tatsächlich so, die ganzen Peptide haben ja sogenannte CAS-Nummern, das heißt, das sind eigentlich Forschungschemikalien und wenn du da einfach in der Forschung unterwegs bist, sollte es in Ordnung sein, aber es ist keine Rechtsberatung. Also ich verstehe wenig von Tiermedizin, aber definitiv gar nichts von der Juristerei. Das hat man vorher schon gemerkt und ich muss nochmal darauf verweisen, dass im Zweifelsfall bitte da einen spezialisierten Anwalt zu Rate ziehen und gerne dessen Rechtsberatung auch mit uns teilen, dann können wir sie weiter verbreiten. Aber anders als bei Psychopharmaka gehe ich jetzt mal davon aus, dass eine Forschungschemikalie in Milligrammmenge ein bisschen unproblematischer sein dürfte. Klar, ist es so, wenn man irgendwelche anabolen Steroide aus dem Ausland auch für den Hamster importiert, macht man sich trotzdem strafbar. Also irgendwo ist eine Grenze.
Gut, gut. Gibt es Erfahrungen, wie der Zoll bei solchen Lieferungen innerhalb der EU reagiert?
Also ich habe schon ganz viele Dinge ins Ausland versendet. Ich habe schon ganz viele Dinge aus dem Ausland bekommen. Es ist eigentlich sehr selten so, dass da irgendwie was Spannendes passiert wäre. Ich habe einmal eine Großbestellung NRD nach Schweden versandt und da haben dann die Herrschaften vom Zoll ein Fläschchen zerstört, weil sie wissen wollten, was drin ist, und haben das zerbrochene Fläschchen in die Packung wieder reingetan, würdest du auch nicht glauben.
Das ist aber, sorgfältig.
Haben auch den Warenwert nicht ersetzt, aber haben dann den Rest freigegeben. Aber sonst kann ich auch nichts dazu sagen, außer dass eventuell irgendein Amtsschimmel, der deine Sachen kaputt macht, viel ist.
Der Daniel fragt ein bisschen noch vertiefend. Er hat eine diagnostizierte Immunschwäche. Er hat einen Mangel an Immunglobulin A und G, wenn ich das jetzt hoffentlich alles korrekt wiedergebe, und möchte nun das Ganze selbst in die Hand nehmen. Er macht viel Sport und sein Immunsystem schränkt ihn dabei sehr ein. Seine Fachärztin in der Uniklinik kennt sich mit Thymosin Alpha 1 nicht aus und zeigt auch kein Interesse daran. Klar, sie ist ja keine Tierärztin. Sag ich dazu, natürlich. Mhm. So, wie können wir dem Daniel denn jetzt weiterhelfen? Können wir ihm überhaupt weiterhelfen? Wollen wir ihm, dürfen wir ihm weiterhelfen?
Also tatsächlich, es ist so, ich glaube, die Fragestellung geht weit über das hinaus, was jetzt hier auch im allgemeinen Interesse sein kann. Darf sich gerne für ein Coaching bei mir melden, dann kann ich mich da einarbeiten und es entsprechend auch machen. Aber davon lebe ich halt auch
kommerziell. Gut. So, die Andrea, vielleicht auch. Die Andrea, mal sehen. Da geht es um Augengesundheit und Peptide. Und sie war sehr hellhörig. Sie ist sehr hellhörig geworden, als wir über die Carvinson-Peptide mit ihren erstaunlichen Wirkungen, sogar Stabilisierung, Klammer, kann man sogar von Umkehr sprechen, Fragezeichen, bei Retinitis pigmentosa gesprochen. Sein Gendefekt wurde bei ihr vor über 10 Jahren diagnostiziert. Seitdem hat sich ihr Gesichtsfeld leider auf unter 5% eingeschränkt und sie kämpft buchstäblich um ihre Existenz. Das ist natürlich extrem arg.
Da kann ich wirklich nur an den lieben Werner von peptid-bioregulator.com verweisen. Bitte schick dem eine E-Mail, dann macht er da ein spezielles Protokoll. Aber ja, wir kennen den Viktor Misfut, den ehemaligen Blind Biohacker, der inzwischen nicht mehr blind ist. Da hat er die gleiche Diagnose und hat tatsächlich sein Augenlicht mithilfe der Carvinson-Peptide wiedergewonnen. Also das funktioniert definitiv. Also ich kenne zumindest einen, unabhängig von den Studien, bei dem es geklappt hat. Also insofern bitte E-Mail an den Werner, den wir ja auch in der nächsten Staffel im Podcast begrüßen wollen dürfen.
Sie hat nämlich im späteren Verlauf ihres Mails, schreibt die Andrea, dass sie sich sogar an das russische Institute of Bioregulation von Dr. Carvinson selbst gewendet hat, und da ist ihr allerdings nur irgendwie so ein Kaufs- oder Kaufsnäht Antwortmail entgegengeflattert.
Ehrlicherweise ist es natürlich so, dass das Carvinson-Institut in St. Petersburg damit beschäftigt ist, wirklich Kundschaft, die dort auch zu Gast ist, zu betreuen. Das kostet dann auch meistens so ein Tesla aufwärts, wenn man da ein paar Tage im Carvinson-Institut ist. Aber dann wird man danach auch so wie Putin, nehme ich an. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich haben die kein Interesse dran, irgendwie kostenfreie Endverbraucherberatung zu machen. Dementsprechend schätzen wir uns dankbar, dass es den Werner gibt, der macht sowas und der macht's gut.
Super. Der Markus, 2 Fragen, die ich beide sehr interessant finde und deswegen beide an dich herantrage. Er hat gelesen, dass Pycnogenol ein ziemliches Wundermittel sein soll. Er nimmt jeden Tag 150 Milligramm, weiß aber nicht wirklich, ob das was taugt oder ob er sein Geld damit zum Fenster hinausschmeißt. Gibt's da von deiner Seite irgendwelche Erkenntnisse, Gedanken, Anregungen dazu?
Tatsächlich ist es so, ich muss's auch nachschauen. Es klingt tatsächlich spannend, aber die Belastungstiefe ist überschaubar. Also ich habe jetzt keine Studie gefunden, die ich irgendwie gefunden habe. Ich habe 3 Leuten geschrieben, ob sie es schon verwendet hätten. hat auch keiner getan. Ich persönlich habe es auch noch nicht genutzt. Also insofern müsste man da noch ein bisschen warten.
Sag mir
also,
vielleicht, was Pycnogenol überhaupt ist. Ich habe das Wort heute zum ersten Mal gehört.
Es ist im Endeffekt mal wieder ein Kiefernextrakt. Das erste Mal begegnet, das ist mir lustigerweise in Dubai auf einer Biohacking-Konferenz, World Biohacking Summit vor 3 Jahren. Da war ein lustiger Schweizer unterwegs, der das verkauft hat und ein riesen Fan davon war. Der hat es seinerzeit auch dem Wolfi vom Wolfi Cycling Shop nahegelegt und der hat es auch gekauft. Im Endeffekt ist es vereinfacht gesagt, ist es eine Mischung aus OPC, Katechinen und Phenolsäuren, ist tatsächlich so irgendwo zwischen Gefäßgesundheit, Blutdruck, Stoffwechsel, kognitive Leistung und allem drum und dran angesehen. Allerdings ist es halt tatsächlich so, die Studienlage ist so ein bisschen schon im experimentellen Bereich.
Okay. Das heißt, wenn er nichts spürt?
Was wichtig ist, sollte er zufälligerweise Blutverdünner nehmen beziehungsweise Mittel nehmen, die das die verhindern, dass sich das Blut verdickt, dann wäre die Mischung schlecht, weil das ist das OPC, Einzige, was es definitiv kann, ist es, dass es tatsächlich die auch nochmal das Blut verdünnt.
Okay. Dann Carol Bike. Ich erinnere mich noch an meinen Besuch bei dir im Lab, wo ich ein paar Minuten verbracht habe, die unvergesslich waren.
Mhm.
Sie hatten allerdings weniger mit dir zu tun, als mehr mit dem Bike, das in deinem Lab gestanden ist und immer noch steht, weiß ich gar nicht.
Mein Gott, wie soll ich sagen? Also ich nutze es immer noch. Ich habe mit der Firma überhaupt nichts mehr zu tun, weil es gab ja einen deutschen Gründer und eine indische Gründerin. Die indische-britische Gründerin hat mich mal mit ihrer Familie an ihrem Geburtstag besucht. Wir haben uns total gut verstanden. Danach hatte ich das Fahrrad und hatte viel Spaß damit. Offensichtlich wurde sie allerdings von ihrem deutschen Kollegen irgendwann sehr unhöflich aus der Firma entfernt, woraufhin ich das Thema Carol Bike aus meinem Leben entfernt habe, weil ich den guten Mann, der übrig geblieben ist, sicherlich ist er super, aber wir hatten nie was miteinander zu tun und ich mochte sie echt gerne und sie war auch diese charmante Stimme hinter dem Säbelzahntiger. Mhm. Dementsprechend bin ich da jetzt einfach dran vorbei.
Gut. Er fragt, ist das überhaupt in Deutschland erhältlich? Und ich ergänze dann vielleicht noch eine Frage, wenn man jetzt nicht auf das Carol Bike zurückgreifen möchte, weil das ist ja auch eine ziemlich kostspielige Geschichte, glaube ich. Gibt es Alternativen, die so ein extrem hochintensives Training dann irgendwie möglich machen?
Ja, ein Spinning Bike und ein Timer, ein Spinning Bike und eine Handyuhr, ist es überhaupt kein Thema. Im Endeffekt, was ist an Carol so geil? An Carol ist so geil, dass es den Winham Sprint, was halt eigentlich mal eine leistungsfördernde Trainingsform im Profisport war, für Ute und Paul Normalverbraucher zugänglich gemacht hat. Das heißt, das Protokoll ist halt insofern sehr reizvoll, weil dir da der Widerstand entsprechend zu deiner Herzfrequenz, entsprechend zu deinem Puls, was das gleiche ist, quasi eingespiegelt wird, um dich da wirklich zu rösten in diesen 10 Sekunden, die das Sprint dauert. Wenn du ein bisschen Trainingserfahrung hast, kannst du einfach locker auf einem Standfahrrad, also Spinningbike, trainieren, dich ein bisschen warm fahren, 3 Minuten, dann stellst du deinen Timer auf 20 Sekunden und drehst halt, während du trittst, wie ein Verblödeter den Widerstand so sehr rein, wie du es irgendwie schaffst, ohne dass du stehen bleibst. Mhm. Und nach 20 Sekunden löst du die Bremse wieder und fährst wieder locker weiter und das Ganze wiederholst du 2-mal in 8 Minuten.
Okay.
Geht auch natürlich für besonders schmerzbegeisterte Menschen mit einem, wie heißen die Dinger, mit so einem Eco-Bike, also sprich mit so einem Ganzkörper-Windfahrrad. Das ist auch kein Problem. Dann kann man das Ganze auch sozusagen direkt bis zum Systemkollaps betreiben. Geht genauso.
Ich glaube, wenn man sich ankotzt, ist das mit dieser Turbine vorne dann besonders freudvoll.
Ja, ich versuche gerade herauszufinden, in welche Richtung der Wind weht. Der weht einem voll ins Gesicht.
Das heißt, man wird sehen, wohin der Wind weht. Es
geht dann quasi wie ein Perpetuum mobile. Also
das. Gut, wir belasten die Vorstellungskraft unserer Hörerinnen und Hörer heute bis an die Grenze. Aber beim Carol Bike ist das durchaus gestattet. Der Philipp. Der gute Philipp möchte von uns wissen, was wir denn vom sogenannten Quantenresonanztest halten. Das ist so eine Messmethode, die Blutwerte eruiert. Ich glaube, da gibt es ja mehrere verschiedene, die so ein bisschen uns durchleuchten oder durch, ich weiß nicht, Hand auflegen oder durch uns besummen lassen, unsere Nährstoffdefizite herausfinden wollen. Ist das was Gescheites oder ist das ein Blödsinn? Beim Philipp, der sagt nämlich, das kam tatsächlich recht nah an die Laborwerte ran. Ist das jetzt Zufall, fragt er, oder steckt was dahinter?
Ich habe keine Ahnung. Also es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Es ist tatsächlich so, wir haben einfach in der medizinischen Praxis das Problem, der Patient, in dem Fall ist es ja kein Klient, sondern Patient kommt zum Arzt und fühlt sich gar kreislich und möchte irgendwie jetzt was tun. Dann nimmst du immer Blut ab und das Labor braucht mindestens 2 Wochen, bis das Labor fertig ist. Mhm. Jetzt möchtest du in dieser Zeit natürlich gerne eine Intervention schon mal starten, damit es dem Knaben oder dem Mädel besser geht. Mhm. Und dementsprechend wünschen wir uns sehnsüchtig ein Diagnostiktool, was quasi sofort uns irgendwie hilft zu sagen, okay, da oder da könnten wir schon was machen. Mhm. Jetzt gibt es da Anbieter, die sind echt nur geldgierig. Es gibt andere Anbieter, die können ein bisschen was. Ich habe tatsächlich mit dem Oligoscan ein bisschen mehr Erfahrung. Das scheint gar nicht so ganz abwegig zu sein. Ganz viel, was mit dem Thema elektrischer Widerstand in der Haut arbeitet, scheint mir kompletter Schwachsinn zu sein. Ich persönlich bin bei dem ganzen Quantenkonzept immer so ein bisschen vorsichtig, weil sehr häufig habe ich den Eindruck, wenn Hersteller mit Quanten irgendwas werben, dann gehen sie davon aus, dass es eh keiner versteht, deswegen müssen sie es dann auch nicht erklären. Wenn es für ihn funktioniert hat, gerne dabei bleiben. Wenn er Lust hat, uns gerne die Informationen dazu teilen, dann schaue ich es mir im Detail an. Ich verstehe, warum es diese Geräte gibt, gerade auch aus Sicht der Ärzte und Ärztinnen. Ich habe aber auch halt, und das ist halt immer das Problem mit der Kohorte. Beim Oligoscan waren es, glaube ich, als ich ihn das erste Mal testen durfte, 12.000 Datensätze, die es gegeben hat. Inzwischen gibt es, glaube ich, 100.000 oder 150.000 Datensätze. Natürlich, je mehr Leute bei sowas mitspielen und man dann die Ergebnisse mit Laborwerten korreliert, umso höher ist die Chance, dass auch was dabei rauskommt, was jetzt nicht nur sowas Schamanisches darstellt.
Gut.
Nichts gegen Schamanen übrigens, sonst schlafe ich heute Nacht wieder schlecht.
Gar nichts. Ich habe ja in meinem anderen Leben, in meinem pseudonymen Leben, habe ich ja eine schamanische Reise durchgeführt und habe mich in diese Welt der Schamanen ein bisschen eingebracht und habe ganz erstaunliche Dinge erlebt. Der Mark schläft schlecht. Und das ist schlecht, weil, und zwar insbesondere, er hat einen Grund, warum er schlecht schläft. Er hat so Panikattacken ein bisschen. Und zwar in der Nacht, wenn er aufwacht, um Pipi zu gehen, dann kann er nicht mehr einschlafen, weil ihn dann so Panikattacken ein bisschen befallen. Er bringt das möglicherweise in Zusammenhang mit einer Antibiotikakur wegen Angina. Aber grundsätzlich ist dieses Thema, wieso kann ich plötzlich nicht mehr einschlafen in der Nacht, wenn ich aufgewacht bin? Ist ja so ein Thema für uns, oder? Ich glaube ja, dass das GABA da vielleicht eine Rolle spielen kann beim Durchschlafen. Was sagst du?
Ja, es ist tatsächlich ganz fürchterlich banal. Letzten Endes gehe ich einfach mal davon aus, dass es in der Früh nicht genügend Cortisol im Leben von dem Guten gibt.
Also wieso?
Letzten Endes ist es ja tatsächlich so, wir wünschen uns maximale Cortisolwerte vormittags, morgens nach dem Aufstehen, beim Aufwachen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn der Wert am Anfang des Tages nicht ausreichend peakt, dann kann es durchaus sein, dass er quasi in die Nacht hinein einen Tacken höher ist, als er eigentlich sein sollte, was dann zur Folge hat, dass dieses bisschen höher schon dazu führt, dass man nachts, wenn man aufwacht, nicht mehr einschlafen kann. Es gäbe jetzt Interventionen zum Thema, wie kann ich vermeiden, dass ich nachts zum Pinkeln raus muss. Das kann man in alten Folgen nachhören, das kann man auch sich immer wieder erzählen lassen. Ich sage einfach nur, Trinktiming, Trinkgeschwindigkeit, da war mal was. Damit könnte man schon mal versuchen, dieses nachts aufstehen müssen vielleicht unter Kontrolle zu bringen. Ansonsten würde ich einfach versuchen, morgens das Cortisol massiv hochzutun. Ich würde darauf achten, dass ich nichts in meinem System habe, was potenziell morgens Cortisol suppressiv arbeitet. Also es wäre zum Beispiel eine super schlechte Idee, den Tag mit Ashwagandha zu beginnen. Dann würde das abends sich nochmal stärker, also Helligkeit, duschen, kalt, Kaffee ein bisschen später nehmen, so das klassische Zeug, Cortisol nach oben und datum. Mhm. Abends das Ganze ausgleichen, aber ich glaube, die Panikattacke kann ich jetzt gar nicht so richtig dabei angehen. Das ist dann tatsächlich deutlich individueller, aber dieses nicht mehr durchschlafen können, nachher nicht mehr einschlafen können, hat fix was mit Cortisol zu tun.
Was hältst denn du von der Sache, die ich neulich beim Andrew Huberman aufgeschnappt habe? Und zwar, wenn man in der Nacht nicht gut einschlafen oder wenn man generell nicht gut einschlafen kann, folgenden Trick, neben dem logischerweise doppelt so lang ausatmen wie einatmen, hat er gesagt, Augen zu und mit den Augäpfeln nach rechts und links wandern.
Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber ist sicherlich, wenn es Gottvater Huberman sagt, eine spannende Geschichte. Wenn wir schon bei Huberman sind, auch dieses NSDR-Protokoll könnte jetzt gerade für jemanden, der zu Panikattacken neigt, eine ganz clevere Geschichte sein. Irgendwie ein Non-Sleep-Depressed gesprochenes Audio-File zu haben, was man quasi abspielt, wenn man dann wieder im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil diese Stimmen mit Musik und Pipapo, die einen da zum Entspannen einzelner Körperteile einladen, wirken definitiv auch kontraproduktiv zu einer Panikattacke.
Ich kann es schon fast ein bisschen auswendig, zumindest die 10-Minuten-Variante. Es gibt die 10-Minuten-Variante und die 20-Minuten-Variante auf Spotify. Da kann man sie sich runterladen und dann auch mit Flugmodus anhören in der Nacht, weil man ja da das Handy nicht auf Empfang geschaltet haben möchte.
So ist es.
Eine Sache noch zum Schlaf, die ich unbedingt auch noch sagen muss, Schnarchen. Menschen schnarchen, und das ist schlecht, weil das sowohl den eigenen Schlaf schädigt, als auch den von anderen Lebewesen im Raum. Da hilft, in den allermeisten Fällen hilft Mouth-Taping. In meinem Fall allerdings hilft Mouth-Taping nicht. Ich habe mich jetzt mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt, wieso ich es schaffe zu schnarchen, obwohl mein Mund zugeklebt ist. Ich habe das weggekriegt, tatsächlich, und zwar durch diese Nasenpflaster, die man sich über den Nasenrücken klebt, so wie das der Carlos Alcaraz manchmal beim Tennisspielen drauf hat. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und es scheint so zu sein, dass meine Nasenflügel kollabieren und ich dann mit den Nasenflügeln schnarche. Und das ist jetzt weg.
Super. Gratulation. Es wäre eine totale Bereicherung für die Welt, wenn du jedes Mal, bevor du zu Bett gehst, ein Selfie auf Instagram posten würdest, wie du so aussiehst mit deinem getapten Mund und deinen getapten Nasenflügeln.
Und der Rotlichtbrille.
Gerne noch die schwarz-grüne Blue-Blocker-Brille dazu. Ich glaube, du würdest die Welt einen besseren Ort machen.
Das glaube ich auch. Aber die Leute würden schlecht schlafen, weil sie ja so lachen müssen.
Aber überleg mal, wenn unser Kettlebell-Schweißflecken-Ex-Special Forces-Freund seinen 5:20 Uhr-Post jeden Tag absetzen darf. Vielleicht solltest du einfach den 22:30 Uhr Wagner machen. Ich würde den Post liken, aber erst am nächsten Morgen.
Ich klebe mich in den Schlaf.
Sticky Friends.
Ist lebensgefährlich. Hallo Andreas und Stefan. Er hat ein Buch gelesen, der Markus, und zwar Der Nährstoffkompass von Martin Smolich. Und der Martin Smolich ist offenbar der Meinung, dass 95% der Nahrungsergänzungsmittel Quatsch sind, nix bringen mit X. Und er sagt, das sollen sich die Menschen doch lieber ausgewogen ernähren. Klar. So, super. Jetzt fragt, der Markus fragt, was wir denn von dem Buch halten. Ich glaube, wir kennen es nicht. Wir haben nächste Woche übrigens eine Folge, wie gerufen, ist der Markus Wiegand da von Juven Life, die einen Zugang haben, wo Nahrungsergänzung quasi als Nahrung gedacht und verabreicht werden soll. Also das ist vielleicht was für dich, Markus.
Ansonsten ist das ein Ansatz, ich schaue mir das gerade an, es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich nicht gerne lächerlich mache. Also das ist ein hochdotierter Mediziner. Martin Smolich ist ein Professor Doktor.
Ja.
Und hat offensichtlich eine Meinung. Das ist schon mal gut.
Ja.
Weil wenn er keine hätte, wäre es ja noch viel schlimmer. Also 95% finde ich auch ehrlicherweise schlecht. Eigentlich sind es 96,23 Periode 8% aller Supplements, die nicht funktionieren. Das möchte ich noch korrigieren. Nein, ganz ehrlich, wie viele Kompasse haben wir denn schon so gelesen? Es gibt so viele Ernährungskompasse, Nährstoffkompasse und sonstige Kompasse. Also mir geht das tatsächlich. Wenn er meint, dass er damit Geld verdienen kann, dann soll er halt sein Bierhal veröffentlichen und dann ist das super.
Ja.
Also ich habe da keine Meinung dazu. Ja. Sollte ich auch.
Bücher verkaufen sich üblicherweise ganz ähnlich wie politische Parteien. Wenn man einen kontroversiellen Standpunkt einnimmt und den besonders beharrlich vertritt, dann reden die Leute drüber. Wie zum Beispiel wir jetzt in der Biohacking-Praxis.
Ja. Also ich schaue mir das gerade auch nochmal an. Weil es gibt ja auch tatsächlich einen vernünftigen Nährstoffkompass, der heißt auch genauso. Deswegen, was ist essentiell, was ist verzichtbar und was ist gefährlich, ist ein GU-Ratgeber von Martin Smolich, hat 12 5-Sterne-Bewertungen. Das ist bombastisch. Einer ist sogar AB aus Muck, also der bin ich nicht. Ganz definitiv nicht. Was kann
AB
man
aus
Muck, sagen?
Naja, das ist aber schon... Ja,
das ist verdächtig.
Ja?
Also, ich lese mal kurz vor. Hier können Sie sicher Geld sparen. Also, Citrullin funktioniert nicht, B-Vitamine funktionieren nicht, Coenzym Q10 funktioniert nicht, Curcumin funktioniert nicht, Melatonin funktioniert nicht, L-Carnitin funktioniert nicht.
Das Buch ist aber relativ langweilig, glaube ich, oder?
Natokinase funktioniert nicht. Also, aber er ist, glaube ich, ein Freund von Resveratrol. Okay, oder wenn irgendwie zufälligerweise dein Schrank wackelt, leg das Buch drunter, dann hat's noch einen Zweck. Gott im Himmel.
So, magst du noch ein bisschen ranten?
Ich hätte noch Potenzial. Also
na, lass raus. Wir haben nur mehr zwei Fragen. Du kannst jetzt noch ranten.
Nein, alles gut. Lieber Martin, komm doch einfach mal nicht zu uns zu Besuch. So, weitermachen.
Gut. Der Herbert. Der Herbert hat eine Frage, die durchaus auch, finde ich, sinnvoll ist, nämlich die Langzeiteinnahme von Supplementen. Magnesium nimmt er jeden Tag, Jahr für Jahr. Halten wir, glaube ich, für gut und richtig. Fisetin und Quercetin nimmt er hochdosiert als Senolytiker, kurmäßig, aber nicht dauerhaft, um nicht auch Zellen zu schädigen, die ihn auch regenerationsfähig wären. Ich glaube, Quercetin müsste er da jetzt nicht mit so Glacé-Handschuhen anfassen. Fisetin finde ich schon vernünftig. Da gibt's ja auch dieses Protokoll, zweimal pro Monat, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen genau. Pro Monat 1500 Milligramm.
Genau, wo ich immer wieder die Rückfrage bekomme, warum unsere Freunde von Molekular es als täglich auf die Packung draufpacken. Ich kenne die Antwort nicht, ich muss sie mal fragen, wenn ich sie wieder treffe. Aber wie gesagt, bleibt's bei den zwei Tagen. Das ist deutlich sinnvoller.
Und nun, sagt der Herbert, zu meinem Lieblingssupplement NAC, das ich lange täglich genommen habe, habe ich nun gelesen, dass es auf Dauer paradoxerweise oxidativen Stress fördern kann, sowie durch seine mukolytische Wirkung eine Dysbiose im Darm verursachen könnte. Das sollte ich also offenbar auch eher periodisch einnehmen. Was sagst du zu NAC und dauerhafter Einnahme?
Also ich nehme es tatsächlich nicht dauerhaft ein, aber ich kannte die Studienlage auch nicht. Es war nur tatsächlich so, dass es bei mir ist. Es hat NAC so irgendwie so ab jetzt, so ab September, Oktober irgendwie Saison. Keine Ahnung, warum. Also.
Nimmst du das NAC einfach so oder nimmst du das Glynac, die Kombination mit dem herrlichen Glycin?
Ich nehme natürlich das Glynac, weil schon wieder unsere lieben Freunde von Molekular, die haben sowas fertig.
Gut.
Mag ich gern.
Gut. So, die Susanne ist die Rausschmeißerin heute, die letzte. Die Susanne fragt, mit welcher Dosierung kann man bei Vitamin-C-Gaben die Oxidation von Schadzellen im Körper herbeiführen und was ist außerdem zu beachten?
Boah, da haben wir jetzt natürlich große Fragen, liebe Susanne. Also grundsätzlich ist so, die Mengen, die du oral zu dir nehmen würdest, die zu einer Oxidation von Schadzellen führen würden, möchte ich dir nicht zumuten, weil dann andernfalls brauchst du einen Globus.
Ja.
Und zwar nicht, um Weltreisen zu unternehmen, sondern die andere Variante.
Ja.
Würde man das Ganze als Infusion anschauen?
Sie spricht von Infusionen, ja.
Vermute ich, sind es so bei den 15 bis 22,5 Gramm sind wir da schon unterwegs. Allerdings ist es da auch so, dass ich da so ein bisschen schon in den vorsichtigen Bereich bekomme, weil wenn wir von Schadzellen sprechen, sind wir schon sehr nah an Heilversprechen dran, mit denen ich jetzt nichts zu tun haben möchte. Also ich nehme diese hochdosierten Mengen eigentlich immer dann, wenn ich mir irgendwie Infektion zugezogen habe, weil ich den Eindruck habe, das kann ich damit ganz gut niederhauen.
Mhm.
Bei Schadzellen, das riecht bei mir so ein bisschen onkologisch und onkologisch möchte ich definitiv nicht mit Vitamin C behandeln.
Okay, die Susanne hat mir ein persönliches PS nachgeschickt. Es ist tatsächlich ein onkologisches Thema bei ihr.
Ja, also da bitte wirklich zu den Ärzten gehen, die sich wirklich gut auskennen. Wir werden den Werner Ullrich in kürzerer Zeit im Podcast haben. Der hat da auch eine persönliche Geschichte und hat dann da vielleicht auch eine Arztempfehlung für uns. Christian Burkhardt wäre auch jemand, wo ich weiß, der macht da extrem viel, aber im anderen Kontext finde ich es ehrlicherweise eher mit Fragezeichen belegt.
Okay, gut. Grundsätzlich alles, was onkologisch ist, ist natürlich etwas, das nicht im, du sagst immer, Besoldungsgrad eines Biohackers ist.
Ja, es ist tatsächlich so. In dem Bereich ist so viel unterwegs, weil einfach letzten Endes, es gibt Befunde, da steht einfach dein Leben Kopf und du bist bereit, alles dafür zu tun, dass das Leben wieder dein altes wird und das verstehe ich. Und es gibt nur leider Gottes auch eine ganze Industrie rund um diese Situation und da möchte ich einfach ein bisschen Abstand halten.
So, wir sind fertig.
Das ist erstaunlich, ihr Lieben. Mal wieder ein Q&A durch. Ich lege kurz den Hund hoch, dann hört er auf, weitere Geräusche zu machen.
Ja,
Stefan, also danke. Danke euch auch für die Zuschriften. Übrigens aus rein organisatorischen Gründen, wir haben ja jetzt diese E-Mail-Adresse für Hörerfragen. Bitte, ihr Lieben, seid so gut, nutzt die bevorzugt, wenn wir schon dabei sind. Call to Actions zu verteilen, wie man so neudeutsch sagt. Abonniert uns, wenn ihr es nicht getan habt. Empfehlt uns weiter, wenn ihr es nicht getan habt. Schreibt kleine Zettel mit unserer Webseite und steckt sie der Nachbarin oder dem Nachbarn im Aufzug zu.
Mhm.
Bitte ohne Fotos.
Mhm.
Also sowas. Was könnte man sonst noch tun? Wir haben ein Newsletter.
Das wissen wir eh. Da haben wir schon schlechtes Gewissen gemacht.
Da seid ihr eh schuld, dass ihr noch nicht abonniert habt. Also ihr zwei da draußen, macht es jetzt.
Mhm.
Genau, jetzt. Wie hieß diese wunderbare Frau? Nehmen Sie jetzt Stift und Zettel und schreiben Sie sich jetzt auf, was ich Ihnen gerade gesagt habe.
Ich glaube, das war eine mit einer kostenpflichtigen Telefonnummer.
Nee. Dann schaut so aus, als wären wir eigentlich wieder durch. Jetzt hast du mir ganz viele Fragen gestellt. Dann stelle ich dir zum Rausgehen noch meine Lieblingsfrage. Was machen wir denn nächste Woche?
Breitfeld Top 5. Zu Beginn einer Staffel immer Breitfeld Top 5. Das nächste Mal Supplements, weil die Leute sich so wahnsinnig für Supplements interessieren und weil sie sich für Sport interessieren, haben wir uns gedacht, wir schmeißen diese beiden Sachen in ein Top 5 hinein, nämlich Breitfelds liebste 5 Supplements für Sport. Erwarten Sie in der nächsten Folge durchaus Überraschendes.
Genau. Und da wir jetzt auch auf YouTube bald verfügbar sein werden, gibt es dann auch so eine andere Ding. Achtung, nehmen Sie diese 5 Supplements nicht, sonst brauchen Sie nicht mehr zum Sport gehen.
Genau, nee, genau. Wir werden so ganz arge Kacheln machen, so mit schreckgeweiteten Augen.
Oh, ich liebe
Wir müssen so sagen, dass Ihr Arzt verrät Ihnen nicht oder so, müssen wir auch noch sagen.
Genau, was Ihr Arzt Ihnen verheimlicht.
Ja, aber das ist bei uns ja blöderweise tatsächlich manchmal.
Mir gegenüber verheimlichen die Ärzte wenig. Insofern,
Dankeschön.
Bis nächste Woche.
Wiederschauen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Kreatin. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Kreatin ist der Energiepuffer des Körpers. Wenn Zellen kurzfristig mehr Power brauchen, springt die Kreatinphosphat-Reaktion ein. Sie liefert blitzschnell neues ATP, also zelluläre Energie. Das ist besonders wichtig in energiehungrigen Geweben wie Gehirn, Muskeln, Nerven und Herz. Mit zunehmendem Alter nehmen die körpereigenen Kreatinspeicher leicht ab. Und genau da kommt eine Longevity-angepasste Supplementierung ins Spiel. Sie kann helfen, diese Speicher stabil zu halten und die Zellenergie langfristig zu sichern.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Kreatin ist eines der am besten untersuchten Moleküle überhaupt. Es gibt tatsächlich tausende Studien dazu. Die Daten zeigen, es unterstützt Kraft, Muskelaufbau, Regeneration und kurzfristige Leistungsfähigkeit. Für Ausdauerleistungen spielt es dagegen kaum eine Rolle. Besonders profitieren Vegetarier, Menschen mit Schlafmangel oder ältere Erwachsene, weil sie weniger Kreatin speichern oder produzieren. Aber klar, eine echte Lebensverlängerung ist nicht belegt, doch die funktionellen Vorteile sind solide nachgewiesen.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Kreatin entsteht aus den Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin in Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse. In der Zelle reagiert es mit ATP zu Phosphokreatin, einer Art Kurzzeitakku, der sofort Energie bereitstellt, wenn sie gebraucht wird. So stabilisiert Kreatin Zellprozesse, besonders in Muskel- und Nervenzellen.
Ein Funfact über diesen Stoff?
Rund 95% des Kreatins befinden sich in der Muskulatur, der Rest im Gehirn. Der Name stammt übrigens vom griechischen Kreas, also Fleisch.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Am besten untersucht ist Kreatinmonohydrat. Das ist auch in den meisten hochwertigen Supplements enthalten. Wichtig sind Reinheit und geprüfte Qualität, etwa bei Herstellern wie CreaPure oder CreaVitalis. Die Standarddosis liegt bei 3 bis 5 Gramm täglich. In manchen Studien wurden zwar höhere Dosierungen getestet, aber der zusätzliche Nutzen ist bislang nicht klar belegt.